Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.
Austin, Texas, am 1. Dezember 2022. Drei Männer sitzen in einem Fernsehstudio. Der eine ist der Moderator, Alex Jones, einer der bekanntesten Verschwörungsideologen der USA. Seit Jahren verbreitet er über seine Plattform Infowars Verschwörungserzählungen über Politik, Medien und angebliche geheime Eliten. Rechts neben ihm Nick Fuentes, ein weißer Nationalist, Holocaustleugner. Und auf seiner linken Seite, von der Kamera aus gesehen, ein Mann, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist. Schwarze Jacke mit bunten Aufnähern, schwarze Handschuhe und über seinem gesamten Kopf eine schwarze Maske. Man sieht keine Augen, keinen Mund, doch die Stimme, die man hört, die kennt die ganze Welt. Kanye West oder Ye, wie er sich mittlerweile nennt. Warum er sein Gesicht an diesem Tag vollständig verhüllt, erklärt er nicht. Kanye steckt zu diesem Zeitpunkt in einem der größten Skandale seiner Karriere. Seit Wochen verbreitet er antisemitische Äußerungen. Geschäftspartner haben sich von ihm getrennt. Wenige Tage zuvor sorgt er weltweit für Schlagzeilen, weil er gemeinsam mit Nick Fuentes Donald Trump in Mar-a-Lago besucht. Und jetzt sitzt dabei Alex Jones, um sich zu erklären. Mit dem muss Kanye wohl kaum mit einem besonders kritischen Verhör rechnen. Im Gegenteil, Jones versucht sogar, ihn gegen einen der schwersten Vorwürfe in Schutz zu nehmen.
Du hast nicht verdient, dass man dich als Nazi dämonisiert.
Eine Vorlage. Kanye müsste eigentlich nur zustimmen. Sagen, natürlich bin ich kein Nazi, natürlich verehre ich Hitler nicht. Doch unter der schwarzen Maske kommt eine andere Antwort hervor.
Well, I see good things about Hitler.
Also, Hitler hatte auch gute Seiten. Jeder Mensch kann da was vorweisen, auch er.
Especially Hitler.
Jones widerspricht, versucht's noch einmal. Hitler sei ein wirklich schlechter Mensch gewesen. Er lehne ab, was Hitler getan habe. Doch Kanye bleibt bei seiner Meinung.
Aber Hitler.
Ausgerechnet Alex Jones, ein Mann, dessen Geschäftsmodell seit Jahren darin besteht, vermeintliche Wahrheiten auszusprechen, die angeblich sonst niemand auszusprechen wagt und die Grenzen des Sagbaren damit immer wieder zu verschieben, versucht Kanye West zu sagen, dass er damit nun aber wirklich mal zu weit geht. Doch Kanye lässt sich nicht korrigieren. Wieder einmal ist er überzeugt, etwas zu erkennen, was alle anderen nicht verstehen. Und das Erstaunliche ist, in seinem Leben hat genau das immer wieder funktioniert. Immer wieder hat sich Kanye mit dieser Überzeugung am Ende durchgesetzt. Gegen Zweifel, gegen Warnungen, gegen alle Widerstände. Genau das macht ihn zum Weltstar, zu einem der größten Künstler seiner Generation, aber auch zu einem Menschen, der irgendwann nur noch eine Wahrheit kennt, seine eigene.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik. Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall Kanye West. Einem der erfolgreichsten, einflussreichsten, aber auch umstrittensten Musiker unserer Zeit. Einem Mann, der schon an sich glaubt, als andere ihn noch belächeln. Der unbedingt Rapper werden will, obwohl die Musikindustrie in ihm vor allem einen Produzenten sieht. Kanye lässt sich nicht davon beirren und wird einer der größten Rapstars seiner Generation, verändert später den Sound des Hip-Hop, erobert die Modewelt und baut mit Jeezy eine Milliardenmarke auf. Immer wieder verfolgt Kanye Ideen, die andere für falsch, verrückt oder völlig unrealistisch halten. Und immer wieder erlebt er dasselbe. Er setzt sich durch, allen Unkenrufen zum Trotz. Was macht das mit einem Menschen? Was passiert mit jemandem, der immer wieder erlebt, dass es sich lohnt, Zweifel zu ignorieren, Warnungen in den Wind zu schlagen und dem eigenen Urteil zu vertrauen? Was passiert, wenn aus Selbstvertrauen Selbstgewissheit wird und aus einem musikalischen Visionär irgendwann ein Mann wird, der auch außerhalb seiner Kunst überzeugt ist, mehr zu erkennen als alle anderen? Wir rekonstruieren, wie aus Kanye West erst Kanye, dann Ye wird und wie aus einem außergewöhnlichen Musiker schließlich der Mythos Kanye entsteht. Kanye Omari West wird am 8. Juni 1977 in Atlanta geboren. Seine Eltern trennen sich, als Kanye 3 Jahre alt ist. Er zieht mit seiner Mutter Donda nach Chicago. Sein Vater Ray lebt fortan in Maryland. Donda West ist Englischprofessorin, eine hochgebildete Frau, die ihren Sohn früh fördert, ihn ermutigt, kreativ zu sein und groß zu denken und vor allem an sich selbst zu glauben. Und Kanye glaubt an sich, schon sehr früh.
Mir brachte man bei, ich könne alles.
Er schreibt Gedichte, interessiert sich für Kunst, beginnt zu rappen und mit 13 Jahren steht er dann zum ersten Mal in einem Tonstudio, um einen eigenen Song aufzunehmen. Seine Mutter bezahlt die Aufnahme, obwohl das Studio alles andere als der Ort ist, an dem eine Professorin ihren 13-jährigen Sohn vermutlich gerne allein lassen würde. Aber Donda nimmt Kanye ernst, seinen Ehrgeiz, seine Musik und auch seine Überzeugung, dass daraus einmal mehr werden könnte als nur ein Hobby.
I found myself just wanting to work on that all the time. Then I found myself like.
Für mich gab es nur das. Ich rannte von der Schule nach Hause, weil ich eine Idee für einen Beat hatte.
Nach der Schule beginnt Kanye zu studieren. Erst Kunst, dann Englisch, doch die Musik, die wird immer wichtiger. Für sie bricht Kanye am Ende sogar das College ab, doch zunächst steht Kanye dann nicht vorne auf der Bühne, sondern erstmal dahinter. Er macht sich Ende der 90er in Chicago zunächst als Produzent einen Namen, arbeitet für lokale Künstler. Dabei entwickelt er seinen ganz eigenen Stil. Kanye ist stark vom Soul beeinflusst, arbeitet mit beschleunigten Soul-Samples und heimst dafür Kritikerlob ein. Und er schafft schließlich den Sprung nach New York. Dort arbeitet er für Rockefeller Records, produziert unter anderem für Jay-Z und ist 2001 an mehreren Songs von dessen Album The Blueprint beteiligt. Kanye ist dort angekommen, wo er hin will, zumindest fast. Denn Kanye will ja nicht nur die Musik für andere machen, er will selbst ans Mikrofon. Nur genau das traut ihm kaum jemand zu. Für die Plattenfirmen ist Kanye ein hervorragender Produzent, aber eben kein Rapstar. Er passt nicht in das Bild, das viele damals von einem erfolgreichen Rapper haben. Denn Kanye kommt aus vergleichsweise bürgerlichen Verhältnissen, aus einem Akademikerhaushalt, hat als Kind sogar ein Jahr in China gelebt, wo seine Mutter eine Gastprofessur hatte. Kanye erzählt keine Gangstergeschichten. Er trägt Polohemden, spricht über Studium, Familie, Unsicherheit, Religion. Kanye selbst beschreibt später, wie ihm sinngemäß vermittelt wird, die erfolgreichen Rapper würden zwar gerne seine Beats kaufen, aber seine eigene Geschichte, die wolle niemand hören. Eigentlich könnte Kanye aber trotzdem zufrieden sein. Er verdient ja sein Geld mit Musik, arbeitet mit einigen der größten Rappern seiner Zeit und hat sich als Produzent längst einen Namen gemacht, aber ihm reicht das nicht. Er ist überzeugt, die anderen sehen nur den Produzenten, weil sie noch nicht erkannt haben, was er selbst längst zu wissen glaubt, dass in ihm auch ein Rapstar steckt. Und Kanye beschließt, das allen zu beweisen. Doch bevor Kanye ihnen das beweisen kann, dass sie sich irren, passiert etwas, das seine Pläne beinahe zunichte macht. 23. Oktober 2002. Kanye arbeitet bis spät in der Nacht in einem Studio in Los Angeles. Auf dem Heimweg verliert er die Kontrolle über seinen Mietwagen und stößt frontal mit einem anderen Auto zusammen. Er wird schwer verletzt. Sein Kiefer ist mehrfach gebrochen. Ärzte müssen ihn operieren und fixieren den Kiefer mit Drähten und Schrauben. Für einen Mann, der unbedingt Rapper werden will, könnte es kaum einen schlechteren Zeitpunkt geben. Doch Kanye macht aus dem Unfall genau das, was ihn später immer wieder auszeichnen wird. Er macht aus dem Hindernis einen Teil seiner Geschichte. Nur wenige Wochen nach dem Unfall steht er wieder im Studio. Sein Kiefer noch immer verdrahtet und dann nimmt er einen Song auf. Through the Wire. Kanye rappt darüber, was ihm passiert ist, mit hörbar eingeschränkter Aussprache durch die Klammern. Ausgerechnet die Verletzung, die seine Karriere als Rapper bedroht, wird zu einem der Songs, mit denen sie dann am Ende tatsächlich beginnt. Und trotzdem muss Kanye weiter kämpfen. Rockefeller sieht in ihm weiterhin vor allem den Produzenten. Andere Labels zeigen wenig Interesse, aber er bleibt hartnäckig und bekommt dann tatsächlich seine Chance bei Rockefeller. Am 10. Februar 2004 erscheint dann sein Debütalbum, The College Dropout. Mit dem Titel macht er aus seinem eigenen Studienabbruch ein Statement. Kanye erzählt genau jene Geschichte, die angeblich niemand hören wollte. Er rappt über Religion, Konsum, Rassismus, Familie, Unsicherheit, Bildung, über ein Leben, das wenig mit dem damals dominierenden Gangster-Image vieler großer Rapper zu tun hat. Und ausgerechnet damit wird er zum Star.
His debut album, The College Dropout, has sold over 2.5 million copies, earned him 10 Grammy nominations.
Plötzlich ist der Mann, den viele lieber hinter dem Mischpult gesehen hätten, selbst einer der größten neuen Namen im Hip-Hop. Und Kanye macht weiter. 2005 erscheint Late Registration, wieder ein riesiger Erfolg. 2007 Graduation, Platz 1 in den USA. In den ersten Wochen verkauft Kanye dort fast 1 Million Alben. Spätestens jetzt muss er niemandem mehr beweisen, dass er ein Rapstar sein kann. Die Menschen, die daran gezweifelt haben, haben sich geirrt. Kanye hat auf sich selbst gehört und Kanye hat sich durchgesetzt.
Er wurde das Gesprächsthema Nummer 1 im gesamten Musikbusiness.
Eine Erfahrung, die sich tief in seine Karriere einschreiben wird. Denn immer wenn andere Kanye West sagen, das geht nicht, scheint Kanye nur eine Antwort zu können. Wartet ab. Und lange müssen seine Kritiker nicht warten, denn Kanye West hat inzwischen offenbar verstanden, dass er nicht nur musikalisch etwas zu sagen hat. 29. August 2005. Hurricane Katrina trifft die amerikanische Golfküste. New Orleans wird besonders schwer verwüstet. Mehr als 1 Million Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Die Bilder der Katastrophe gehen um die Welt. Schnell wächst die Kritik am Krisenmanagement der Behörden, vor allem in der schwarzen Bevölkerung. Viele Menschen haben den Eindruck, dass die überwiegend schwarzen und armen Opfer der Katastrophe im Stich gelassen werden. Wenige Tage später, am 2. September, veranstaltet der amerikanische Fernsehsender NBC eine Spendensendung für die Opfer. A Concert for Hurricane Relief. Kanye West steht gemeinsam mit dem Schauspieler Mike Myers vor der Kamera. Beide sollen einen vorbereiteten Text vorlesen, live, im US-Fernsehen. Doch Kanye, der hält sich nicht ans Skript.
I hate the way they betray us in the media. If you see a black family, it says they're looting.
Zunächst spricht er darüber, wie schwarze Menschen in den Medien als Plünderer diffamiert werden, wie Amerika jetzt den Armen helfen müsse und er selbst schon gespendet hatte.
Because I've tried to turn away from the TV because it's too hard to watch. I've even been shopping before even giving a donation. So now I'm calling my business manager right now to see what is the biggest amount I can give and just to imagine.
Mike Myers versucht anschließend mit dem vorbereiteten Text weiterzumachen. Dann ist Kanye wieder dran.
George Bush schert sich einen Dreck um Schwarze.
Mike Myers schaut für einen Moment völlig erstarrt in die Kamera. Dann schaltet die Regie schnell weg. Und Kanye West hat innerhalb weniger Sekunden einen der berühmtesten Sätze seiner Karriere gesagt. Ohne Absprache, ohne Vorwarnung, live vor einem Millionenpublikum. Die Reaktionen sind gewaltig. Kanye wird von vielen kritisiert, aber andere feiern ihn dafür, ausgesprochen zu haben, was viele schwarze Amerikaner nach Katrina empfinden. Auch für unsere Geschichte ist etwas... Aber für unsere Geschichte ist etwas anderes entscheidend. Kanye erlebt zum ersten Mal in ganz großem Maßstab, dass er auch außerhalb seiner Musik mit einer Grenzüberschreitung enorme Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und seiner Karriere schadet sie auch nicht. Im Gegenteil, zu diesem Zeitpunkt ist Kanye gerade dabei, noch größer zu werden. Nur wenige Tage zuvor ist ja sein zweites Album, Late Registration, erschienen. Er steigt auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts und verkauft sich allein in der ersten Woche ja mehr als 800.000 Mal. Kanye polarisiert, Kanye wird kritisiert, aber Kanye wächst trotzdem weiter oder gerade deshalb. Und ein Mensch hat seinen Aufstieg von Anfang an begleitet, seine Mutter Donda. Die Frau, die Kanye schon als Kind darin bestärkt, an sich und seine Ideen zu glauben. Sie gibt 2004 ihre akademische Karriere auf, zieht nach Kalifornien und wird seine Managerin. Später übernimmt sie auch die Leitung seiner Stiftung. Donda unterstützt ihren Sohn, aber sie ist nicht einfach nur sein größter Fan. Menschen aus Kanyes Umfeld beschreiben sie als jemanden, der seine Emotionen auffängt, Feuer löscht, wenn Kanye wieder einmal für Unruhe sorgt. Sie ist damit eine der wenigen Personen, die Kanye gleichzeitig bestärkt, aber auch korrigiert. Und sie ist eine Person, auf die er hört. Doch dann kommt der 10. November 2007.
Superstar Kanye West is mourning the death of his mother today.
58-year-old Donda West died Saturday after she stopped breathing at her home.
911 tapes released today detail a frantic effort by two women who tried unsuccessfully to revive Donda West after she had a heart attack.
Donda West stirbt überraschend einen Tag nach einer Schönheitsoperation. Sie wird 58 Jahre alt. Für Kanye ist ihr Tod ein schwerer Schlag. Wenige Tage später steht er in Paris auf der Bühne, will Hey Mama spielen, den Song, den er für seine Mutter geschrieben hat. Doch Kanye schafft es nicht, bricht in Tränen aus und muss den Song abbrechen. Wie sehr Dondas Tod sein späteres Verhalten verändert, können wir von außen natürlich nicht seriös beurteilen. Sicher ist aber, Kanye verliert mit seiner Mutter nicht nur einen der wichtigsten Menschen seines Lebens, er verliert auch einen Menschen, der ihn sein ganzes Leben darin bestärkt hat, Kanye zu sein, ihn aber trotzdem immer wieder auf den Boden zurückgeholt hat. Und dem Kanye, wie gesagt, zugehört hat. Kanye macht weiter und wieder macht er etwas, das viele nicht von ihm erwarten. 2008 erscheint 808s and Heartbreak. Kanye rappt kaum noch, singt stattdessen große Teile des Albums mit Autotune. Die Musik ist elektronischer, melancholischer, persönlicher, geprägt von Verlust, Einsamkeit und gescheiterten Beziehungen. Für einen der größten Rapstars der Welt ein gewagter Richtungswechsel. Doch wieder funktioniert es. Das Album steigt auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts. Und sein Sound beeinflusst eine ganze Generation von Künstlern. Von Drake bis Travis Scott. Wieder hat Kanye eine Grenze verschoben und wieder ist er damit erfolgreich. Doch ein Jahr später verschiebt Kanye eine ganz andere Grenze. 13. September 2009, Radio City Music Hall in New York. MTV Video Music Awards. Taylor Swift gewinnt den Preis für das beste Video einer Künstlerin. Die 19-Jährige steht auf der Bühne, hält ihre Dankesrede. Plötzlich kommt Kanye West auf sie zu und er nimmt ihr das Mikrofon aus der Hand.
Yo, Taylor, I'm really happy
Taylor
for you.
Mich freut's für dich, aber Beyoncés Video ist eines der besten aller Zeiten.
One of the best videos of all time.
Kanye gibt Taylor Swift das Mikro zurück, zuckt mit den Schultern und geht von der Bühne. Im Saal gibt's Buhrufe und Taylor Swift steht da und weiß für einen Moment offensichtlich nicht, was sie jetzt tun soll. Die öffentliche Reaktion ist gewaltig. Innerhalb weniger Stunden geht die Szene um die Welt. Kanye wird öffentlich zerrissen. Selbst der amerikanische Präsident Barack Obama nennt ihn einen Jackass. Kanye entschuldigt sich, tritt wenige Tage später in der Tonight Show auf und als Jay Leno ihn fragt, was seine Mutter Donna wohl von seinem Verhalten gehalten hätte, da fehlen Kanye für einige Sekunden die Worte.
Would she be disappointed in this? Would she give you a lecture?
Yeah.
Kanye zieht sich anschließend für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Es ist der bis dahin vielleicht schwerste Image-Schaden seiner Karriere, ein Moment, der für viele andere Künstler das Ende bedeuten könnte. Für Kanye West wird er aber zum Ausgangspunkt für sein nächstes Album. Er zieht sich nach Hawaii zurück, arbeitet monatelang mit einer großen Zahl von Musikern und Produzenten und im November 2010 erscheint dann My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Das Album wird ein kommerzieller Erfolg, vor allem aber überschlagen sich die Kritiker mit Lob. Ausgerechnet nach dem Moment, in dem die Öffentlichkeit Kanye West so massiv ablehnt wie nie zuvor, liefert er eines der gefeiertsten Alben seiner Karriere. Wieder hat Kanye eine Grenze überschritten, wieder wird er dafür massiv kritisiert und wieder erlebt er, der Skandal verschwindet zwar nicht, aber er beendet seine Karriere auch nicht. Im Gegenteil, nur ein Jahr später wird wieder über das gesprochen, was Kanye am besten kann. Musik. Und der Mythos Kanye überlebt und wächst weiter. Kanye beschränkt sich längst nicht mehr auf die Musik. Schon seit Jahren interessiert er sich für Mode, entwirft Schuhe und arbeitet mit verschiedenen Marken zusammen. 2009 hat Nike mit ihm den Air Yeezy herausgebracht. Für Kanye ist das der Einstieg in eine Welt, in der er mehr sein will. Als nur ein berühmter Musiker, der seinen Namen auf ein Produkt drucken lässt. Er will selbst gestalten, mitentscheiden und vor allem am Erfolg seiner Ideen beteiligt werden. Genau darüber gerät er mit Nike in Konflikt. Kanye will Tantiemen für die verkauften Schuhe, aber Nike lehnt ab. Wieder stößt Kanye an eine Grenze, die andere für ihn gezogen haben und wieder akzeptiert er sie nicht. Ende 2013 wechselt er zu Adidas, denn dort bekommt er mehr kreative Freiheit und vor allem eine Beteiligung am Geschäft. 2015 kommt der erste Yeezy-Schuh aus der Zusammenarbeit auf den Markt und was folgt, ist ein gewaltiger Erfolg. Yeezy wird innerhalb weniger Jahre zu einer der begehrtesten Sneaker-Marken der Welt. Neue Modelle sind regelmäßig innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und Kanye ist plötzlich nicht mehr nur einer der erfolgreichsten Musiker seiner Generation, er ist auch einer der einflussreichsten Menschen der Modewelt. Und wieder hat sich das Muster wiederholt. Andere sagen Kanye, so funktioniert dieses Geschäft und Kanye sagt, ich will es aber anders. Und wieder hat er am Ende recht. Diesmal außerhalb der Musik. Und Kanye beginnt auch immer offensiver auszusprechen, wie er sich selbst inzwischen sieht. Nicht einfach als Musiker, nicht einmal nur als Designer, sondern mittlerweile als eine Art Visionär.
I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol.
Ich bin Warhol. Ich bin der einflussreichste Künstler unserer Generation. Ich bin Shakespeare.
I am Shakespeare in the flesh.
Und nach allen Erfolgen auf so unterschiedlichen Feldern ist Kanye längst nicht mehr der Einzige, der an die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Kanye glaubt. Aus dem Selbstbild wird zunehmend ein öffentliches Bild. Kanye wird zum Genie erklärt. zum Visionär, zum Mann, der Dinge früher sieht als andere. Und Kanye selbst treibt dieses Bild natürlich immer weiter. 2013 nennt er einen Song I Am A God. Dann folgt das Warhol-Zitat und ein paar Jahre später vergleicht er seine Ambitionen sogar mit Walt Disney, Steve Jobs, Howard Hughes. Die Namen wechseln, die Botschaft bleibt gleich und selbst wenn Kanye dafür belächelt, kritisiert oder ihm widersprochen wird, seine Bedeutung wächst weiter. Fans, Medien, Kritiker, Modeunternehmen, die Musikindustrie, sie alle machen Kanye noch größer, weil Kanye Aufmerksamkeit erzeugt, weil Kanye Produkte verkauft und vor allem, weil er immer wieder liefert. Der junge Produzent, dem einst niemand zutraute, ein Rapstar zu werden, ist jetzt ein Mann, dem immer mehr Menschen zutrauen, praktisch alles zu können. Und genau daraus entsteht der Mythos Kanye. Und genau hier beginnt das Problem, denn Kanye beschränkt seinen Anspruch, mehr zu erkennen als andere, bald nicht mehr nur auf Musik oder Mode. Spätestens 2018 wird sichtbar, wie weit dieser Anspruch inzwischen reicht. Kanye West beginnt, sich immer offensiver politisch zu äußern und überrascht damit viele seiner Fans. Ausgerechnet Kanye, der 2005 noch George Bush öffentlich vorgeworfen hat, schwarze Menschen seien ihm egal, erklärt nun seine Sympathie für Donald Trump. Im April veröffentlicht er ein Foto von sich mit einer roten Make America Great Again Kappe. Nennt Trump seinen Bruder und schreibt, niemand könne ihn dazu bringen, jemanden nicht zu lieben, nur weil es alle anderen tun. Die Reaktionen sind heftig. Fans kritisieren ihn, Künstlerkollegen widersprechen, Menschen aus seinem Umfeld versuchen, auf ihn einzuwirken. Doch Kanye macht aus dem Widerspruch einen Beweis seiner Unabhängigkeit und erklärt das hier bei Jimmy Kimmel.
No matter what anyone said and saying, you can't bully me. Liberals can't bully me, news can't.
Egal, was ihr alle sagt, ihr könnt mich nicht fertig machen. Wenn ich Angst hätte, ich selbst zu sein, wäre ich nicht mehr Ye.
Das ist ein entscheidender Moment, denn Kanye verteidigt hier längst nicht mehr nur eine politische Meinung. Er erklärt den Widerspruch selbst zum Problem. Wer versucht, ihn umzustimmen, will ihn einschüchtern. Wer ihn kritisiert, versucht ihn daran zu hindern, er selbst zu sein. Und damit wird Korrektur immer schwieriger. Denn für Kanye bedeutet Kanye zu sein, zunehmend auch, sich von anderen nicht sagen zu lassen, dass Kanye eben auch mal falsch liegt. Wenige Tage später sitzt er in der Redaktion des amerikanischen Promi-Portals TMZ. Und dort zeigt sich, wohin diese Haltung führen kann. Kanye spricht über die Geschichte der Sklaverei in den USA.
400 Jahre Sklaverei? Das klingt nach einer bewussten Entscheidung.
400 Jahre Sklaverei, eine Entscheidung. Und diesmal kommt der Widerspruch direkt aus dem Raum. TMZ-Mitarbeiter Van Lathan steht auf.
Ich glaube eigentlich nicht, dass du irgendetwas denkst. Du machst das Gegenteil.
Lathan sagt, Kanye, während der sich frei fühle, seine Gedanken auszusprechen, müssten andere Menschen mit den Konsequenzen dieser Gedanken leben. Kanye geht anschließend zu ihm, entschuldigt sich dafür, ihn verletzt zu haben, aber an dem grundsätzlichen Muster ändert das nichts. Kanye hört den Widerspruch, aber er lässt sich von ihm nicht korrigieren. Und genau hier bekommt der Mythos Kanye seine gefährliche Seite. Denn der Mann, der berühmt geworden ist, weil er sich von anderen nicht sagen lässt, was er kann, lässt sich zunehmend auch nicht mehr sagen, was er nicht weiß. Musikalisches Genie hat Kanye West zu einem Weltstar gemacht, doch musikalisches Genie macht ihn nicht automatisch zum Experten für Geschichte, Politik oder die Wahrheit. Und Kanyes Anspruch wird noch größer. 2009 rückt sein christlicher Glaube immer stärker ins Zentrum seiner öffentlichen Inszenierung. Kanye startet die sogenannten Sunday Services. Zunächst sind das private Treffen, später riesige Veranstaltungen mit Gospelchor, Musik, Gebeten und Kanye im Mittelpunkt. Im Oktober erscheint Jesus is King, ein komplettes Gospel-Album. Kanye erklärt, künftig keine weltliche Musik mehr machen zu wollen, spricht öffentlich über seine Wiedergeburt als Christ. Wieder verändert er radikal die Richtung und wieder folgen ihm Tausende. Wieder wird aus einer persönlichen Überzeugung ein öffentliches Ereignis. Doch Kanyes Anspruch reicht noch weiter. Im Juli 2020 kündigt er an, Präsident der Vereinigten Staaten werden zu wollen. Was zunächst wie der nächste typische Kanye-Move wirkt, wird tatsächlich zu einer Kandidatur. Kanye lässt sich in mehreren Bundesstaaten auf die Wahlzettel setzen, veranstaltet einen eigenen Wahlkampfauftritt. Am 19. Juli 2020 steht er in Charleston, South Carolina, vor seinen Anhängern mit einer kugelsicheren Weste und der Zahl 2020 in den Hinterkopf rasiert. Kanye spricht über Religion, Abtreibung, seine Familie, Politik, beginnt auf der Bühne zu weinen. Seine Rede springt von Thema zu Thema. Immer wieder wird sichtbar, wie sehr Kanye inzwischen davon überzeugt ist, dass seine Ideen weit über Musik und Mode hinaus Bedeutung haben. Und er sagt selbst, was er inzwischen als seine Aufgabe, ja quasi seinen Lebenssinn begreift.
Meine Berufung ist, Anführer der freien Welt zu sein.
Der Mann, dem die Musikindustrie einst nicht einmal zugetraut hat, Rapper zu werden, hält sich jetzt für berufen, die freie Welt zu führen. Warum also nicht auch Präsident sein? Die Antwort geben die Wähler. Kanye West bekommt bei der Präsidentschaftswahl 2020 rund 60.000 Stimmen von mehr als 150 Millionen abgegebenen Stimmen. Politisch ist seine Kandidatur bedeutungslos, doch für unsere Geschichte ist sie ein weiterer Schritt. Kanye beansprucht inzwischen Autorität in Bereichen, in denen seine bisherigen Erfolge nichts über die Qualität seines Urteils aussagen. Und ein Jahr später legt er schließlich auch den Namen ab, unter dem all diese Erfolge begonnen haben. Im Oktober 2021 genehmigt ein Gericht in Los Angeles seine Namensänderung. Kanye Omari West heißt jetzt offiziell nur noch Ye. Ein neuer Name, doch sein Vertrauen in das eigene Urteil ist ungebrochen. Und 2020 erreicht die Geschichte eine neue Dimension. Anfang Oktober präsentiert Ye bei der Pariser Fashion Week seine neue Kollektion und trägt dabei ein schwarzes T-Shirt, auf dessen Rücken in großen weißen Buchstaben steht White Lives Matter. Wieder folgt massive Kritik, doch Ye zieht sich nicht zurück, im Gegenteil. In den folgenden Tagen eskaliert die Situation weiter. Am 8. Oktober schreibt er auf Twitter, er werde DEFCON 3 on Jewish People gehen. Eine öffentliche antisemitische Anspielung auf den militärischen Alarmzustand DEFCON. Nicht die erste antisemitische Entgleisung von Kanye und bei weitem auch nicht seine letzte. Doch diesmal bleibt es nicht bei Empörung, Schlagzeilen und öffentlicher Kritik. Twitter sperrt seinen Account und Unternehmen beginnen, Konsequenzen zu ziehen. Balenciaga beendet die Zusammenarbeit mit Ye. Seine Agentur CAA trennt sich von ihm. Film- und Fernsehprojekte werden gestoppt und dann, am 25. Oktober 2022, zieht auch Adidas Konsequenzen. Der Konzern beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Ye, erklärt Antisemitismus. Der Konzern beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Ye, erklärt Antisemitismus und jede andere Form von Hassrede nicht zu tolerieren. Und damit endet eine Partnerschaft, die Ye zu einem der reichsten Musiker der Welt gemacht hat. Ausgerechnet Jeezy, ausgerechnet das Geschäft, das ihm einmal gezeigt hat, dass seine Ideen auch außerhalb der Musik Milliarden wert sein könnten, bricht weg. Diesmal reicht es nicht, die Kritik auszuhalten, weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass der nächste Erfolg alles überstrahlt. Die Warnungen haben plötzlich Konsequenzen gehabt. Aber Ye korrigiert seinen Kurs trotzdem nicht. Ende November trifft er Donald Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago. Mit dabei Nick Fuentes, der weiße Nationalist und Holocaust-Leugner. Das Treffen sorgt für den nächsten Skandal und wenige Tage später, am 1. Dezember 2022, sitzt Ye dann gemeinsam mit Fuentes in einem Fernsehstudio in Austin, Texas, bei Alex Jones, genau dort, wo unsere Geschichte begonnen hat.
Hallo Hitler.
Jetzt wissen wir, wie Kanye West an diesen Punkt gekommen ist. Die Frage ist nur, endet der Mythos Kanye hier? Natürlich nicht. Ye verliert Verträge, Geschäftspartner, einen erheblichen Teil seines Vermögens und sein öffentliches Ansehen ist auch schwer beschädigt, aber er verschwindet nicht, auch musikalisch nicht. Anfang 2024 veröffentlicht Ye gemeinsam mit Ty Dolla $ign das Album Vultures One. Es steigt auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts. Trotz allem ist Kanye West also wieder ganz oben in den Charts. Menschen hören seine Musik weiter, millionenfach. Und der Mythos Kanye lebt weiter. Und damit macht Ye ausgerechnet nach dem größten Absturz seiner Karriere wieder eine Erfahrung, die ihm nur allzu vertraut ist. Selbst dieser Absturz ist nicht das Ende. Anfang 2026 versucht Ye schließlich selbst zu erklären, wie es überhaupt so weit kommen konnte. In einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal entschuldigt er sich für seine antisemitischen Äußerungen. Ye schreibt, bei einem Autounfall 2002 sei sein rechter Frontallappen verletzt worden. Eine Verletzung, die nach seiner Darstellung erst 2023 richtig diagnostiziert worden sei und zu seiner Diagnose einer bipolaren Störung geführt habe. Während manischer Episoden, so schreibt Ye es selbst, habe er den Kontakt zur Realität verloren. Seine Krankheit, schreibt er weiter, erkläre sein Verhalten, entschuldige es aber nicht. Je erklärt, er sei weder Nazi noch Antisemit, er liebe jüdische Menschen und wolle Verantwortung übernehmen, sich behandeln lassen und sich verändern. Ob diese Entschuldigung tatsächlich einen dauerhaften Wandel markiert, lässt sich heute Stand jetzt noch nicht beurteilen und auch eine Diagnose beantwortet die Frage unseres Falls nicht. Denn sie kann erklären helfen, was in einem Menschen passiert, sie nimmt ihm aber nicht die Verantwortung für das, was er sagt und tut. Sein beinahe unerschütterliches Vertrauen in sich selbst war lange eine seiner größten Stärken. Kanye West ließ sich nicht erzählen, was er kann, ging Risiken ein und hatte damit immer wieder Erfolg. Doch irgendwann wurde aus dem Vertrauen in die eigene Fähigkeit ein Vertrauen in das eigene Urteil. Auch dort, wo seine Erfolge eben nichts mehr beweisen. Ein großartiges Album beweist nur, dass Kanye ein außergewöhnlicher Musiker ist, ein erfolgreiches Modeunternehmen, dass seine Ideen auch dort funktionieren. Aber beides macht ihn nicht zum Experten für Geschichte, Politik oder eben die Wahrheit. Das entschuldigt keine seiner späteren Aussagen. Die Verantwortung dafür trägt Kanye selbst. Aber der Fall Kanye West zeigt, wie leicht außergewöhnlicher Erfolg mit außergewöhnlicher Urteilskraft verwechselt werden kann. Von anderen und vielleicht irgendwann auch von einem selbst. Denn Erfolg kann beweisen, dass eine Idee funktioniert, aber niemals, dass ein Mensch immer recht hat.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.